Ich würde gern lesen einen Abschnitt, der für den Epiphanias-Tag vorgesehen ist, und zwar als Brieflesung. Das ist Epheser 3, die ersten 7 Verse. Dort steht: Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben wurde. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, das ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus sind, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Ihr Lieben, Weihnachten oder Epiphanias, das sind so bekannte Geschichten, die kennen wir so gut, dass wir vielleicht gar nicht mehr merken, worum es da geht eigentlich. Aber wer ist denn laut Bibel zur Krippe oder zu dem Kind gekommen? Wer hat denn Jesus wirklich gefunden, erkannt und anerkannt? Maria und Josef waren da, klar. Und dann die Hirten, einfache Leute von draußen. Fragwürdig, oder? Ob die so fromm waren? Und dann diese merkwürdigen Gestalten, die weisen Magier, sagt der Urtext, eigentlich Magier. Ja, die waren hochgebildet, aber auf fragwürdige Weise. Es waren Sterngucker, Astrologen, das ist in der Bibel verboten. Und wer fehlte im Stall an der Krippe? Wer fehlte bei Jesus? Die gläubigen, frommen Juden. Die Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Die Gottesdienst- und Synagogen- und Tempelbesucher, die Regierenden, die fehlten alle. Die Frommen, die Religiösen, die Gläubigen, auch die Einflussreichen, die Regierenden, die Meinungsbildner der Gesellschaft, die fehlten. Sie alle haben das Geheimnis um dieses Kind nicht erkannt. Und was war dann das Besondere an den Hirten und an den Weisen? Nichts. Und was hatten sie für besondere Voraussetzungen? Keine. Ihnen war nur etwas zuteil geworden, nämlich das, was die Bibel Offenbarung nennt. Das heißt, Gott hat ihnen gezeigt, was es mit diesem Kind auf sich hat. Gott hat ihnen speziell die Augen geöffnet. Gott hat den Vorhang weggenommen, dass sie nicht nur dieses arme Kind da gesehen haben, sondern das, was dahinter steckte, den, der dahinter steckte, das Geheimnis dahinter. Und was Gott tut, ist, ich würde sagen immer, ein Geheimnis, also etwas, was man nicht ohne weiteres erkennt. Geheimnisse kennt nur, wer darin eingeweiht wurde. Manchen Geheimnissen kommt man selber auf die Spur, aber bei Gott ist es so, dass er das Geheimnis lüften muss. Von uns aus erkennen wir da nichts. Wie Gott das macht, dieses Geheimnis lüften, das kann sehr, sehr verschieden aussehen und zugehen. Bei den Hirten sagte und zeigte Gott es durch Engel. Bei den Weisen durch eine Himmelserscheinung. Paulus schreibt hier, Gott tut das durch seinen Geist. Aber weil Gott Gott ist und weil er nicht Teil dieser Welt ist wie wir, deshalb sind die Dinge Gottes zunächst immer erstmal Geheimnisse außerhalb unserer Reichweite, Geheimnisse, die wir nicht erkennen. Es sei denn, sie werden gelüftet, sie werden uns gezeigt, sie werden offenbart. Und deshalb kann man zum Beispiel bei der Kirche überall äußerlich dabei sein und das eigentliche Geheimnis überhaupt nicht erkannt haben. So wie die Juden überall dabei waren, im Tempel und in den Synagogen und dann auch, wo Jesus war, die waren dabei, die waren drumherum, die haben ihn gehört, die haben ihn erlebt, aber sein Geheimnis nicht mitgekriegt. Woran merkt man denn, ob jemand etwas von den Geheimnissen Gottes erkannt hat? Mir sind zwei Dinge eingefallen. Das erste: Wenn jemand die Bibel oder die Dinge des Glaubens langweilig findet, also wenn ihn das nach eigener Wahrnehmung überhaupt nicht betrifft, dann hat er Gottes Geheimnisse noch nicht erkannt. Dann sieht er nur die äußeren Dinge, ohne das Innere zu sehen. Und deshalb ist das für ihn alles tot, nicht lebendig. Und das Zweite, ein Geheimnis ist ja immer etwas Besonderes, etwas Überraschendes, etwas Großes, etwas, worüber man staunt. Und so lesen wir bei den Weisen, dass sie niederfielen und anbeteten. Und von den Hirten erfahren wir, dass sie Gott priesen und lobten, nachdem sie das gesehen hatten. Das ist die ganz normale Folge, wenn einem ein göttliches Geheimnis aufgegangen ist. Lob oder Dank, Preis, Anbetung. Und wenn deine Gebete nur aus Bitten bestehen, wenn aus deinem Herzen kein Lobpreis, keine Anbetung fließt, kein Dank, dann sind dir die entscheidenden Dinge Gottes noch nicht aufgeschlossen worden. Das ist überhaupt kein Vorwurf. Man kann niemanden einen Vorwurf machen, der die Geheimnisse Gottes noch nicht erkennen konnte, weil das ein Geschenk ist, so ein Geschenk. Aber es ist ja wichtig zu wissen, wo man steht, wie der Stand im Moment ist und was da ist und was einem vielleicht fehlt. Nur dann wird man sich vielleicht auf den Weg machen, um das zu empfangen, was noch fehlt. Das Wesen eines echten Geheimnisses besteht darin, es ist zunächst verborgen, es ist nicht offensichtlich, nicht jeder kennt es. Und das bedeutet, solange du dich nur in Dingen bewegst, die nahezu jeder von Kirche weiß, die in der Zeitung stehen, die Schlagzeilen machen, von denen allgemein gesprochen wird, solange bist du Gottes Geheimnissen noch nicht auf der Spur. Gott ist nicht bei den Mehrheiten, bei den Marktschreiern, bei dem, was von allen breitgetreten und verbreitet wird, bei dem, was allgemein gelobt und anerkannt wird. Und wenn Kirche im Wesentlichen nur das verbreitet, was alle anderen auch sagen, vielleicht mit ein paar frommen Verzierungen ergänzt, dann ist sie eben nicht damit beschäftigt, Gottes Geheimnisse zu verwalten, sondern betreibt lediglich Allerweltsdinge. Das ist schade, weil es ist eher Verrat an Gottes Wort, statt dass da Gottes Wort in der Kraft des Geistes bekannt gemacht wird. Wer Gottes Geheimnissen auf die Spur kommen will, der braucht sich nicht mit den Dingen beschäftigen, die überall berichtet, gefeiert, durchgeführt und dargestellt werden. Womit beginnt dann Gottes Geheimnis? Die Bibel sagt, Gottes Geheimnis beginnt mit einem kleinen, unscheinbaren Volk, darunter Schlitzohren und Versager. Gott beginnt mit diesem kleinen Volk, kleiner und unbedeutender als alle anderen, gehasst von allen anderen, aber mit einem Ehrennamen, nämlich mit Gottes Namen, Israel, das heißt Gottes Streiter. Diesem Volk hat Gott sich zuerst gezeigt und er hat es erwählt für immer. Er hat ihm unzählige Verheißungen gegeben, trotz allem Versagen, trotz allen Gerichten, wo sie durch mussten und immer noch drin sind. Aber immer gab und gibt es einen Überrest, mit dem Gott weitergemacht hat und weitermacht. Und niemand konnte und kann das verhindern. Das Geheimnis, Gott hat sich mit diesem merkwürdigen Volk verbunden. Und er führt seinen Plan mit der Welt durch dieses Volk aus. Durch dieses Volk, aus dem Jesus kam, das Licht der Welt. Und nun schreibt Paulus von einem weiteren Geheimnis. Er sagt, durch Christus sind die an Jesus Glaubenden aus den Nationen, aus den Völkern, durch Christus sind sie Miterben, Miteinverleibte, so wörtlich, und Mitteilhaber von Gottes Verheißung. Sie dürfen dazugehören. Sie dürfen dazugehören. Zeichenhaft deutlich wird es vielleicht schon an diesen merkwürdigen Fremden, den Weisen, den Magiern, die zu diesem Jesuskind kamen und es anbeteten. Paulus sagt, wir sind, oder ihr aus den Nationen, ihr seid Miterben. Das heißt, da ist einer, der zuerst geerbt hat, Israel, aber wir dürfen miterben. Wir dürfen ebenfalls mit in dieses Erbe eintreten. Dann spricht er von Miteinverleibten, zusammengeschrieben im Urtext. Das heißt, jemand war schon Gottes Volk, nämlich Israel, aber wir dürfen nun ebenfalls zu Gottes Volk gehören. Und Mitteilhaber. Da ist schon jemand, dem Gottes Verheißungen gehören, Israel, aber auch wir dürfen unseren Anteil daran haben und haben ihn. Und wisst ihr, was Kirche dann bald getan hat, die frühe Kirche schon? Sie hat dieses Mit einfach durchgestrichen und hat Israel den Ersten beiseite geschoben und hat sich, entschuldigen Sie, mit ihrem fetten Staatsbeamtenhintern einfach auf den Stuhl, auf die Stelle Israels gesetzt. Hat es enterbt, hat es ersetzt, beziehungsweise meinte, das tun zu können. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit und Missachtung der Wege und Geheimnisse Gottes ohnegleichen. Sie, die Kirche, wollte alles anstelle Israels, anstatt es mit Israel zu teilen, mit Teilhaber, mit Erben, mit Einverleibten. Und die Folge könnte durchaus sein, dass sie sich selbst damit von allem ausschließt, was sie so frech von Gott für sich allein beansprucht. Möglicherweise bekommt der Hintern, mit dem sie sich an die Stelle Israels gesetzt und dazu noch mit den Herrschaftssystemen dieser Welt verbunden hat, einen Tritt, so dass sie abtreten muss und von ihrem Pomp nichts mehr übrig bleibt. Nachzulesen in Offenbarung 17. Ich weiß das jetzt nicht, wir werden das sehen, ich bin nicht Gott, aber Gott wird sein Wort erfüllen und wird danach handeln. Klar ist jedenfalls, übrig bleiben, die sich niedergebeugt haben, um das Geheimnis Gottes zu sehen und es anzuerkennen. Es anzuerkennen. Übrig bleiben, die sich niedergebeugt haben, um Gott anzubeten und Jesus zu folgen. Übrig bleiben diese Geheimnisträger. Wie komme ich Gottes Geheimnissen auf die Spur? Zuerst, indem ich weiß, ich bin darauf angewiesen, dass Gott sie mir zeigt. Vor Gott bin ich nie der Wissende, sondern der Suchende, der Fragende und der Empfangende. Und Christen, die meinen, alles schon zu wissen, mit allem schon fertig zu sein, die sind in höchster Gefahr. Ich brauche Gottes Geist, wenn ich etwas verstehen will und soll. Der Verstand allein reicht für die Dinge Gottes nicht aus. Und ich darf darum bitten, dass Gott mir das aufschließt, dass er mit seinem Geist so an mir wirkt, dass er mir die inneren Augen und Ohren öffnet. Und ich bleibe Bittender. Ich bleibe immer Bittender, weil ich nie schon alles erkannt habe oder schon alles erreicht habe oder alles schon erfasst und empfangen habe. Nie. Gott hat immer noch mehr. Ich bleibe Bittender und Empfangender und Gott wird es beantworten und dann sollte ich bereit sein, die Schritte zu gehen, die Gott zeigt. Und dabei ist Versuch und Irrtum überhaupt nicht ausgeschlossen. Da dürfen wir auch mal uns irren und daneben liegen. Das ist gar nicht so schlimm. Den Aufrichtigen lässt Gott es gelingen, sagt die Bibel. Die Weisen meinten, den neugeborenen König im Palast in der Hauptstadt zu finden. Und damit lagen sie voll daneben, aber auch voll daneben, sowas von voll. Sie, die sich mit diesen hohen und höchsten Dingen beschäftigten, mussten lernen, in ein kleines Dorf zu gehen und dort in ein Haus, vielleicht noch in den Stall, und sich dort zu beugen und, ich sag's mal so, und im Mist niederzuknien und einen Säugling anzubeten. So. Und nur so in der Tiefe, in der Demut, erschloss sich ihnen Gottes Geheimnis. Dort ganz unten. Nicht von der Himmelserscheinung. Horchen, hören, gehorchen, Ehrfurcht und Anbetung. Suchen mit der Gewissheit, Gott lässt sich finden von denen, die ihn suchen. Das hat er versprochen, mehrfach. Gott lässt sich finden von denen, die ihn suchen und wissen, dass sie auf ihn angewiesen sind. Ganz bestimmt lässt er sich von ihnen finden. manchmal ganz unten, ganz unten. Und dann geht einem dieses Geheimnis auf. Ich darf dazugehören. Gott hat mich beschenkt. Ein reiches Erbe wartet auf mich. Ich gehöre mit zu Gottes Volk, das aus Israel und der Gemeinde besteht. Das Wesen und Wesentliche des Christseins besteht nicht in den äußeren Dingen, sondern in einem Geheimnis. Gottes Geist erschließt das. Und das führt immer zu Anbetung und Lobpreis und Dank. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken. Er bewahre sie in der Gegenwart Christi, diesem Geheimnis Gottes. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Du ewiger und einziger Gott, Gott Israels und aller Völker, Weisheit ist nur bei dir und bei denen, denen du dich zeigst. Dein Licht zog damals die Weisen an und führte sie nach Bethlehem. In diesem kleinen Kind fanden sie, was sie suchten. Lass das Licht deiner Wahrheit auch uns leuchten. Führe uns zur Klarheit und Demut. Lass uns deine Wege erkennen, deine Wege mit deinem Volk Israel, deine Wege mit deiner Gemeinde und Kirche, mit unserem Volk und mit uns persönlich. Wir erleben viel Verwirrung. Bitte komm mit deinem Geist in dieses Chaos. Ordne es in uns und um uns nach deinem Wort. Und führe uns zur Einheit in deiner Gnade und Wahrheit, deinem Geist und Wort entsprechend. Bitte lass dein Licht in unserem Land so aufgehen und scheinen, dass Wahrheit als Wahrheit hervortritt und Lüge als Lüge erkannt wird. Bitte schenke Mut, die richtigen Fragen zu stellen und der Wahrheit gemäß zu antworten. Schenke Mut, nicht nur mitzumachen, sondern das Richtige zu tun. Bitte erbarme dich über uns, wo wir Dinge nicht sehen können oder wollen, die entscheidend sind. Vor allem lass uns dich immer tiefer erkennen und mutiger bekennen und leidenschaftlicher loben und anbeten, bis deine Herrschaft für alle sichtbar wird. Und darum beten wir gemeinsam, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.